Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Mit Humor können Leute erreicht werden. Überhaupt gar keine Frage. Und ich glaube, dass das auch ein wesentliches Element ausmacht, das den Erfolg von ehemaligen Comedians, die in die Politik gehen, auszeichnet. Sie wissen, mit der Öffentlichkeit umzugehen.
Sagt der Ethnologe Mirko Göpfert. Und auch Politiker machen Realsatire. Wie die Grenzen zwischen Politik und Satire verschwimmen, das interessiert zunehmend auch die Wissenschaft. Mehr dazu gleich. Unsere weiteren Themen. Vielschichtiger Erinnerungsort. Weimar und das kollektive Gedächtnis. Blick hinter die Ladentheke und in eine Forschungslücke. Die ersten Verkäuferinnen in Großfilialen des Lebensmittelhandels. Der menschliche Leib als Streichinstrument. Über die Resonanz musikalischer Empfindungen. Und Kleider machen Leute. Aber warum und wie? Damit beschäftigt sich der sechste Teil unserer Sommerserie zur Attraktivitätsforschung. Schon früh wurden Politiker parodiert. Man denke nur an Charlie Chaplins Hitler-Karikatur im Film Der große Diktator. Mittlerweile machen auch, teils ehemalige oder weiter aktive, Satiriker Politik. Etwa Beppo Grillo in Italien, Martin Sonneborn im Europaparlament oder Volodymyr Zelensky in der Ukraine. Seit einiger Zeit verschwimmen die Grenzen aber endgültig, werden groteske Handlungen in der Politik immer alltäglicher. Man denke nur an den absurd langen Verhandlungstisch von Wladimir Putin oder diverse Auftritte Boris Johnsons. Was bedeutet das für die Politik, die Demokratie und die Gesellschaft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein ethnologisches Forschungsprojekt. Mehr dazu von Michael Stang.
In der Satire The Great Dictator von 1940 parodiert Charlie Chaplin Adolf Hitler und den Faschismus.
Daher habe ich mich entschlossen, den Befehl zu geben, unverzüglich in Osterlich einzurücken.
Die Fronten, um im Militärjargon zu bleiben, waren geklärt. Der Komiker wechselte nie in die Politik, im Gegensatz zu vielen seiner beruflichen Nachfolger.
Der erste, der da auch in meinem Fach der Ethnologie dann mal aufgefallen ist, war Jon Gnarr, der Bürgermeister von Reykjavik wurde. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Mit einer Satirepartei. Wie kann das sein, dass ein Lustiger auf einmal Politiker wird?
Fragt Mirko Göpfert von der Goethe-Universität Frankfurt. Ihm zufolge lässt sich die Namensliste fast beliebig fortführen. Beppe Grillo in Italien, Jimmy Morales in Guatemala und nicht zuletzt Volodymyr Zelensky in der Ukraine. Sie alle waren einst erfolgreiche Komiker und wurden später Berufspolitiker. Zu diesem Thema hat der Ethnologieprofessor gerade ein Forschungsprojekt gestartet. Es heißt No Joke.
Die Idee hinter No Joke ist geboren aus einer recht nüchternen Bestandsaufnahme, dass es mir schien, als wäre es immer schwieriger zu unterscheiden, was ernst und was lustig ist. Was ernst gemeint und was lächerlich gemeint ist.
Mit dem Vorhaben will er auf eine politische Gegenwart reagieren, in der es immer schwerer wird, das Ernste vom Lächerlichen und die Parodie vom Aufrichtigen zu unterscheiden.
Wie kommt das eigentlich, dass politische Information und Humor, also Entertainment, so nah zusammengerückt sind, dass manche dieser satirischen Nachrichtenformate konventionellen Nachrichtenformaten sogar den Rang ablaufen.
In den kommenden 5 Jahren will er mit seinem Team in mehreren Ländern untersuchen, wie Satire zum Verständnis dieser mit Dissonanzen durchsetzten politischen Gegenwart beiträgt.
Wie lässt sich das verstehen? Und ich glaube, das lässt sich mit Humor verstehen. Nicht, indem wir einfach Witze drüber machen, sondern indem wir uns anschauen, wie HumoristInnen, also Leute, die das mehr oder weniger dauerhaft oder sogar professionell betreiben, wie die auf die Welt gucken, wie die die politische Gegenwart wahrnehmen und wie die in der politischen Gegenwart selbst agieren, ob mit politischen Ambitionen oder ohne.
Mehrere Dinge bringen HumoristInnen mit, die ihren Erfolg ausmachen, etwa die Sensibilität für Widersprüchliches, für paradoxes Verhalten. Sie besitzen zudem die Fähigkeit, diese Widersprüche der Politik zu pointieren, zu verschärfen und alles zu radikalisieren. Dadurch entstehen Dissonanzen, Lachen oder Irritationen oder mitunter beides. Und die Komiker, die die Grenzen verschieben, können das alles gut kommunizieren in einem immer professionelleren Rahmen, so Mirko Göpfert.
Ein Beispiel, das in Deutschland allen bekannt sein müsste, ist die Redaktion, die hinter Jan Böhmermann steht. Also da ist ein Stab von professionellen, auch investigativen JournalistInnen, die Tatsachen ans Tageslicht bringt, also proaktiv in die Welt hineingeht und versucht, Dinge aufzudecken.
Die Vermischung wurde etwa 2019 deutlich.
Ich bewerbe mich um den SPD-Vorsitz in der Doppelspitze. Und zwar zusammen mit der SPD-Frau, die mir bis Sonntag 18 Uhr 5 Unterbezirke oder einen Landesverband und eine gültige SPD-Mitgliedschaft organisiert.
In der Redaktion von Böhmermanns ZDF-Magazin Royal arbeiten InvestigativjournalistInnen gemeinsam mit Witzeschreiberinnen, darunter der ehemalige Chefredakteur der Titanic, Tim Wolf. Auch in anderen Ländern gibt es viele Beispiele für solche investigativen Satire-Redaktionen. In den USA etwa Last Week Tonight mit John Oliver. Ihnen allen gemein ist, dass sie eine breite öffentliche Resonanz erzielen. Wie das gelingt, wird das No-Joke-Projekt in insgesamt 5 Projekten untersuchen. Neben Satireparteien werden in dem Projekt auch Redaktionen mit investigativer Satire untersucht.
Und 3 andere Projekte werden sich mit verschiedenen Genres des Komischen beschäftigen. Einmal mit Karikatur, einmal mit geschriebener Satire und einmal mit Stand-up-Comedy.
Geforscht wird dabei nicht nur in Deutschland, sondern auch im Iran und in Südafrika. Aber es sind längst nicht mehr nur die politisch ambitionierten Satiriker. Auch von der anderen Seite her verschwimmen die Grenzen. Mirko Göpfert hat es gewundert, dass immer mehr Politiker selbst grotesk wirken. Ganz vorne stehe Donald Trump, der politische Programme zu Papier und in die Medien gebracht hat, die fast im Wortlaut dem Wahl- oder Parteiprogramm der Satirepartei Die Partei in Deutschland ähneln. Gleiches gelte für das groteske Verhalten, das Wladimir Putin an den Tag legt, mit seinem absurd langen Tisch, an dem er nicht nur den französischen Präsidenten Macron und Bundeskanzler Scholz empfangen hat, sondern dort auch mit seinen eigenen Mitarbeitern spricht.
Wenn wir jetzt auf die Seite der professionellen PolitikerInnen schauen, gibt es immer mehr Profi-Politiker, die auf einmal witzig sind oder sein wollen. Boris Johnson in Großbritannien hat Wahlkampfvideos produzieren lassen, die nahezu identisch wirken wie mit Szenen aus der britischen Sitcom-Serie The Office. Auch da lässt sich nicht mehr genau sagen, meint er das ernst oder gibt er sich ganz bewusst der Lächerlichkeit preis?
Der französische Historiker Patrick Boucheron beschäftigte sich im Rahmen seiner Vorlesung am Collège de France schon Anfang 2017 mit Politikern wie Silvio Berlusconi, Donald Trump und Boris Johnson, die wie Clowns wirken und gängige Kategorien verwischen. Er fragte, wie soll man Wirklichkeit untersuchen, wenn sie sich bereits im Gewand der Fiktion präsentiert? Eine gewaltige Aufgabe also für Mirko Göpfert.
Ich glaube, ein besseres Verständnis davon können wir nur entwickeln, wenn wir das Lustige ernst nehmen. Also wenn wir Charlie Chaplin als Analytiker des Faschismus zum Beispiel ernst nehmen.
Denn häufig ist unklar, was in der Politik wie in der Satire ernst ist und was nicht. Und das Verschwimmen der Grenzen hält Mirko Göpfert für eine sehr beunruhigende Tendenz, da dies langfristig Folgen für die Politik, die Demokratie und die Gesellschaft haben kann, etwa ein Vertrauensverlust gegenüber gewählten Volksvertretern. Alle Akteure, egal ob Trump, Böhmermann, Zelensky oder Johnson, sind Profis auf ihrem jeweiligen Gebiet. Und für die gilt:
Man darf sie nicht unterschätzen.
Politiker und Satiriker haben viele Gemeinsamkeiten und wechseln manchmal die Seiten. Michael Stang berichtete über ein ethnologisches Forschungsprojekt. Weimar ist ein derart mit Geschichte, Mythen und kollektiven Erinnerungen aufgeladener Ort, dass man sich mitunter wundern mag, dass es ihn tatsächlich gibt. Das Nebeneinander von klassischer Hochkultur, verbunden mit Namen wie Goethe, Schiller, Nietzsche oder Liszt auf der einen Seite und als Kontrapunkt das nur wenige Kilometer entfernte Konzentrationslager Buchenwald als Ausdruck nationalsozialistischer Barbarei auf der anderen Seite, ist kaum fassbar. Gleichzeitig verbinden wir mit Weimar die Wiege der ersten Demokratie und auch des Bauhauses. Weimar diente der Kultur und der Politik immer wieder als Referenzort. Tagungen, Ausstellungen, Inszenierungen beschäftigen sich mit Weimar als Ort der Dichter und Henker. Welche Akteure, welche Entscheidungsträger haben zur kulturpolitischen Konstruktion dieses Gedächtnisorts beigetragen? Henry Bernhard hat sich umgehört, wie Weimar das kollektive Gedächtnis geprägt hat und auch heute noch prägt.
Berlin, Spätsommer 1919. Jetzt tausen wir Schreiberlinge nicht mehr in den kleinen Kammern der Dienstmädchen neben der Küche, weil nirgendwo anders was frei ist. Die Nationalversammlung ist vorbei. Und ich bin zum ersten Mal geflogen. Von Weimar nach Berlin. War das ein Spektakel.
Der Schauspieler David Kramer ist Franz Wiesel, ein Journalist in der Weimarer Republik. Aufgeregt über all das Neue, das Fliegen und die Demokratie.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, 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 danke.
Und David danke. Kramer ist auch danke. Lukas Krautkrämer, ein Talkshow-Moderator von heute.
Helgemann. 1919 wurde in Weimar die erste echte Demokratie geboren. Haben wir Demokratie wirklich verstanden?
Um zu Atem zu kommen, müssen wir die rhetorische Klaviatur neu stimmen. Den schrillen Tönen gewissermaßen Einhalt gebieten. Stichwort kollektive Korrektur des diskursiven Kammertons.
Ausschnitte aus dem Theaterstück Der Revue im Rausch der neuen Zeit. Uraufgeführt vor kurzem in Weimar, nach einer Idee und in der Regie von Andreas Feddersen, der schon die Ausstellung im Haus der Weimarer Republik am Weimarer Theaterplatz verantwortet hat.
Die Weimarer Republik war nicht nur in der Weimarer Republik, sondern sie findet eigentlich auch heute statt. Es war schon eine Mischung zwischen einerseits dem Gefühl, man hat es mit einem Aufbruch zu tun, aber zugleich auch mit dem Stillstand. Es wird gekämpft, es wird gegeneinander koaliert und es wird vor allen Dingen nicht immer an einem Tisch etwas entwickelt. Und das passiert auch bei uns im Theaterstück.
Im Rausch der neuen Zeit soll deutschlandweit an Orten der politischen Bildung aufgeführt werden. Es steht symptomatisch für eine Stadt, die sich selbst schon lange als eine Metapher, eine Chiffre begreift, die unablässig ihre Vergangenheit befragt, um Schlüsse für die Gegenwart und die Zukunft zu ziehen. Darum ging es auch jüngst in einer gemeinsamen Tagung der Klassikstiftung Weimar, der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Für die Historikerin Elisabeth de Couture von der Uni Halle, die für das Weimarer Symposium verantwortlich war, ist Weimar ein geradezu paradigmatisches Beispiel eines Erinnerungsortes.
Das ist eben das Faszinierende an den Erinnerungsorten, dass sie eben geschichtlich sozusagen strukturell immer da gewesen sind, aber immer mit neuen Inhalten gefüttert worden sind. Und Weimar bietet natürlich für diese ungeheure Aufschichtung von verschiedenen Deutungsmustern extrem interessantes Material.
Der Historiker Paul Kahl von der Klassikstiftung untersucht seit Jahren die geistige Auf- und Umrüstung Weimars in den 20er, 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nicht das KZ Buchenwald habe einen braunen Schatten auf die unschuldige Geisteswelt der Stadt geworfen, sondern die reaktionäre Kultur, die auch in Weimar geprägt wurde, habe Buchenwald erst ermöglicht.
Es ist der Begriff der Selbstnazifizierung geprägt worden von dem Kulturhistoriker Bollenbeck, der davon ausgeht, dass viele Weimarer Kulturfunktionäre, Kultureliten die Republik eher als Bruch empfunden haben und glaubten, dass der Nationalsozialismus demgegenüber, der sich in Weimar als Kulturbewegung inszenierte, an das vorherige anknüpfte.
Es ist nicht nur die Spannung zwischen Goethe und Schiller unten in der Stadt und dem Konzentrationslager oben auf dem Ettersberg. Es sind auch die Spannungen zwischen den Erwartungen, mit denen Touristen kommen, und den Hoffnungen, die die Kulturpfleger in Weimar auf diese Touristen projizieren. Der Medienwissenschaftler Martin André von der Uni Köln erschreckte die Germanisten der Tagung mit einer Untersuchung, was die Besucher von Weimar eigentlich interessiere.
Wir sind ja Kulturwissenschaftler. Wir kennen ja so viele Sachen zu Weimar. Und wir denken nicht nur in Goethe, sondern wir denken auch in Schiller und in Wieland und in Herder und in Nietzsche und in Liszt und in Bach und so weiter und so fort. Was aber wichtig ist, es ist eigentlich nur Goethe. Ja, das heißt, egal was wir darüber denken, vergessen Sie alles.
Das Nachdenken, was Weimar ist, wofür es steht, hört nicht auf. Fast im Wochenrhythmus finden Konferenzen dazu statt. Auch der in England lebende Amerikaner Daniel Wilson beteiligt sich daran, nicht immer zur Freude der deutschen Gedächtnisbewahrer und Konstrukteure. Denn Wilsons zentraler Forschungsgegenstand ist Goethe, das Zentralgestirn der Weimarer Klassik, der Weimarer Erinnerung, des Weimarer Tourismus. Momentan forscht der Germanist Wilson über Goethes Verhältnis zu den Juden.
Goethe als Judenfeind, ich würde auch nicht sagen Antisemit, das ist unhistorisch auf Goethe bezogen. Dafür gibt es schon Texte, die auf jeden Fall seine strikte Ablehnung der Judenemanzipation zeigen. Er scheint das mehr oder weniger für sich zu behalten oder privat zu halten in Briefen und Gesprächen. In der Öffentlichkeit versuchte er eher das Bild eines Judenfreunds zu geben.
Im Nationalsozialismus hat die in Weimar ansässige Goethe-Gesellschaft Goethe durch Verkürzung, Umdeutung, Zuschreibung und Verdrehung zum Antisemiten und Kriegseiferer umdeklariert. Der stand so, zur Unkenntlichkeit entstellt, dem Regime zur Verfügung. Gleichzeitig wurde der plumpe Antisemitismus der Straße durch Goethe geadelt.
Die Goethe-Gesellschaft sollte auch, es hieß, die innere Front stärken. Das heißt, der deutsche Soldat sollte erkennen, dass er für eine höhere Kultur kämpfe. Und den unterworfenen Völkern sollte Goethe auch dafür stehen, für die Überlegenheit der deutschen Kultur.
Nach dem Krieg wollte man weder in Ost noch in West etwas vom echten oder behaupteten Antisemitismus Goethes wissen.
Weil es ja darum ging, sozusagen auf dem Rücken von Goethe Deutschland zu rehabilitieren. Und deswegen konnte man dieses Thema ja gar nicht anfassen.
Die Goethe-Gesellschaft, weiterhin in Weimar, also in der DDR ansässig, sollte ungeteilt bleiben. Daran hatte die SED aus Imagegründen großes Interesse. Dafür nahm man auch in Kauf, dass 1971 der vom Westen nominierte Hans Thümmler zum Vizepräsidenten gewählt wurde. Ja, man wählte ihn sogar mit. Einen Mann, der bis 1945 glühender Nationalsozialist und Funktionär des Nationalsozialistischen Lehrerbundes gewesen war. Und so wurde in Weimar auf Goethes Rücken immer wieder Politik gemacht. Bis hin zur Behauptung des SED-Chefs Walter Ulbricht, dass die Vision Fausts auf freiem Grund mit freiem Volke stehen in der DDR verwirklicht wurde. Darüber kann Daniel Wilson nur schmunzeln.
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Das ist natürlich eine Stelle, wo man sagen muss, dass Faust an der Stelle wörtlich blind ist.
Weimar, ein geschichtsträchtiger Erinnerungsort, der offensichtlich gerne reduziert wird auf den einen, Goethe. Henry Bernhard berichtete. Sie sind allgegenwärtig, als Forschungsgegenstand aber eher unsichtbar. Die Verkäuferinnen in den Großfilialbetrieben des Lebensmitteleinzelhandels zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese Lücke will jetzt ein Forschungsprojekt an der Uni Bochum schließen, unter der Leitung von Dr. Daniela Rüther vom Lehrstuhl für frühe Neuzeit und Geschlechtergeschichte. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zunächst gefragt, warum Verkäuferinnen in der Weimarer Republik bisher kein Forschungsthema waren.
Zunächst muss man sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, dass dieses Thema noch nicht bearbeitet wurde. Denn alleine wenn man sich die Bedeutung des Lebensmitteleinzelhandels anschaut, war und ist immer noch der ökonomisch bedeutendste Sektor des gesamten Einzelhandels. Und auch was die Großfilialbetriebe angeht, ist es so, dass die historische Forschung einig darin ist, dass sie es waren, die den Weg für die Massenkonsumgesellschaft geebnet haben. Dass die Frauen hinter der Theke bislang nicht in den Fokus geraten sind, das liegt an mehreren Gründen. Einerseits hat es sicherlich damit zu tun, dass Frauen jahrzehntelang weitestgehend aus der geschichtswissenschaftlichen Forschung ausgeschlossen wurden. Erst die Frauen- und Geschlechtergeschichte hat ja die Frauen in den Mittelpunkt gesetzt. Andererseits spielt das grundlegende Narrativ zur Erfolgsgeschichte der Großfilialbetriebe eine Rolle, wie es von der Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte vertreten wird. Danach war es allein die Wirtschaftlichkeit und Effizienz dieser Betriebe, die dafür gesorgt hat, dass sich diese Betriebsform durchgesetzt hat. Da ist dann auch die Rede von der leistungsfähigen Distributionsstruktur, die sich schon vor dem Ersten Weltkrieg herausgebildet habe. Aber wer vor Ort in den Filialen dieser leistungsfähigen Distributionsstruktur ein Gesicht gegeben hat, das bleibt im Dunkeln.
Viele Frauen waren ja bis dahin vor allem mithelfende Familienangehörige in der Landwirtschaft, in Handwerksbetrieben oder auch an der Ladentheke im Einzelhandel. Das war dann schon eine Revolution quasi.
Es ist so, dass bis in die 1950er Jahre in Deutschland die kleinen und kleinsten Betriebsformen gerade im Einzelhandel mit Lebensmitteln vorherrschten. Und da standen zum allergrößten Teil die mithelfenden Familienangehörigen, also die Frauen der Ladeninhaber, hinter der Theke. Das war die größte Gruppe. Da gibt es auch eine Zahlen dazu. Nach der Volks- und Berufszählung von 1925 waren über 4 Millionen Frauen als mithelfende Familienangehörige tätig. Natürlich muss man sehen, da sind natürlich viele, die in der Landwirtschaft tätig waren, sind nicht alle, die hinter der Ladentheke standen. Und eine kleinere Gruppe ist dann im Angestelltenverhältnis, in Filialbetrieben im Lebensmitteleinzelhandel. Da gibt es vorwiegend kleinere Filialbetriebe, die unter 10 Dependancen haben. Da waren 80% der Beschäftigten. Und die Großfilialbetriebe, die mich ja jetzt interessieren, hatten einen geringeren Anteil am Markt. Das waren nach der zeitgenössischen Definition Betriebe mit mehr als 10 Filialen. Und dort waren unter 4% der Beschäftigten unter Vertrag.
Was waren denn das für Großfilialbetriebe des Lebensmitteleinzelhandels damals?
Diese Großbetriebe sind zum Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und die größeren haben sich auf Kolonialwaren spezialisiert. Das waren also Kaffee, Tee, auch Schokolade, aber dann im Laufe der Zeit, insbesondere natürlich dann erstmal unter dem Einfluss des Ersten Weltkrieges, wurde das Sortiment ausgeweitet und diese Betriebe haben sich dann auch peu à peu immer mehr zu kompletten Versorgern mit Lebensmitteln entwickelt. Da ist einmal zu nennen, der größte war immer Kaisers Kaffeegeschäft und der zweitgrößte Tengelmann.
Wie war denn die Situation der Frauen, die in diesen Lebensmittelgeschäften arbeiteten, was die Bezahlung betrifft, die Arbeitszeiten oder auch Aufstiegsmöglichkeiten?
Die bisherige Forschung geht davon aus, dass Angestellte, also es gibt ja auch eine Forschung zu weiblichen Angestellten. Diese Forschung geht davon aus, dass Frauen sehr wenig verdient haben, wenig Aufstiegschancen hatten und auch sehr kurze Zeit nur im Beruf verblieben, weil sie diesen Beruf als Durchgangsstadium bis zur Ehe betrachteten. Es ist das Grundproblem der bisherigen Forschung, dass nicht nach Betriebsgrößen und nicht nach Branchen unterschieden wird. Und es ist ja ein großer Unterschied, ob eine Verkäuferin in einem ganz kleinen Geschäft tätig ist oder in einem großen Filialbetrieb. Und ich gehe davon aus, dass die Situation in den Großfilialbetrieben doch eine andere war. Das kann man auch daran sehen, dass die Verkäuferinnen dort nicht ganz jung waren und offensichtlich nicht nach kurzer Zeit schon den Betrieb wieder verlassen haben. Dass es für sie also tatsächlich eine Berufsperspektive gab. Man muss natürlich untersuchen, lag es wirklich daran, dass sie da auch wirklich von dem Gehalt auch leben konnten und dort auch eine Aufstiegschance hatten. Oder man muss schauen, ob dort eine Möglichkeit für eine Emanzipation gegeben wurde.
Wie gehen Sie da methodisch vor?
Quellenanalyse natürlich. Ich habe zwei größere Quellenkorpi. Einmal zeitgenössische Literatur, die gedruckt vorliegt, die bislang noch nicht für diese Thematik ausgewertet wurde, und Unternehmensquellen.
War es dann eine kontinuierliche Beschäftigung dieser Frauen, auch während des Krieges dann?
Ja, also das ist der Punkt, der auch sehr interessant ist, dass halt die Frauenerwerbstätigkeit, die sonst zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr abhängig war von den Konjunkturen, politischen Konjunkturen. Es gab ja immer wieder Bestrebungen, die Frauenerwerbstätigkeit einzuschränken. Stichwort wäre die Kampagnen gegen das sogenannte Doppelverdienertum. Das richtete sich also gegen verheiratete Frauen, die dann ihren Beruf aufgeben sollten, um die Positionen freizumachen für vermeintlich arbeitslose Familienväter. Es ist so, dass gerade die Berufstätigkeit in den Filialbetrieben, die ja primär von Frauen ausgeübt wurde, nicht betroffen war von Dienstverpflichtungen und sonstigen Inanspruchnahmen durch den Staat. Die Nationalsozialisten haben es ja auch nicht geschafft und nicht gewagt, eine allgemeine Dienstverpflichtung der Frauen einzuführen. Insofern war dort eine kontinuierliche Berufstätigkeit möglich.
Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich von dieser Studie?
Ich gehe einmal davon aus, dass dieses Narrativ zur Erfolgsgeschichte der Großfilialbetriebe in Frage gestellt wird. Dieses Narrativ, was sich allein auf die wirtschaftliche Effizienz bezieht und die Menschen hinter der Ladentheke komplett ausblendet. Ich gehe davon aus, dass die Verkäuferinnen in den damals sogenannten Massenfilialbetrieben eine ganz zentrale Rolle für den Geschäftserfolg hatten. Denn das Entscheidende ist ja, es kommt auf die Art des Verkaufs an. Bis in die 1950er Jahre wurden in Deutschland die Waren über die Theke verkauft. Und erst dann hat sich allmählich der Supermarkt mit Selbstbedienung, wie wir ihn heute kennen, durchgesetzt. Und man muss ja sehen, dass dann diese Tätigkeit des Verkaufs eine ganz anders qualifizierte ist und die Verkäuferin eine ganz zentrale Rolle für den Umsatz hat. Das haben übrigens auch schon Zeitgenossen erkannt. Es gibt ein Zitat von Cornelius Stüsken. Das war einer der ersten Lebensmittelfilialisten im Rheinland, der in den 1930er Jahren gesagt hat, der Filialbetrieb besteht und fällt mit der Tüchtigkeit des Verkaufspersonals. Also da sieht man, dass das Verkaufspersonal eine sehr wichtige Rolle spielt.
In 3 Jahren wissen wir hoffentlich Genaueres über die Situation von Verkäuferinnen in Großfilialen des Lebensmitteleinzelhandels, den dann nicht mehr ganz so unerforschten Heldinnen des Alltags. Ein erster Einblick war das von der Historikerin und Geschlechterforscherin Daniela Rüther von der Uni Bochum. Dass Musik die Saiten im menschlichen Körper zum Klingen bringen könnte, ist eine Redewendung, die bis heute gilt, die aber aus der frühen Neuzeit stammt. Damals begann man, den Körper neu zu erforschen und stellte ihn sich vor wie ein Streichinstrument. Warum berührt uns Musik? Was setzen Melodien und Klänge in uns frei? Was passiert dabei im Körper? In der Antike glaubte man, dass der Mensch Lebensgeister in sich trage, die durch Musik belebt und beeinflusst werden konnten. Mit Beginn des naturwissenschaftlichen Zeitalters wandelte sich das Menschenbild. Nicht mehr die Lebensgeister, sondern die Nerven wurden für Wohlempfinden und schlechte Stimmung verantwortlich gemacht. Damit änderte sich nicht nur die Medizin, sondern auch das Empfinden für Musik und vielleicht sogar die Musik selbst, wie Eva Maria Götz in Erfahrung brachte.
Musik beeinflusst unsere Stimmung, regt Gefühle in uns an, weckt sogar Leidenschaften, kann heilen, aber auch das Gegenteil erreichen. Eine Beobachtung, die schon in der Antike die Menschen beschäftigte, so Professor Arne Stollberg, Musikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin.
Das ist ja bekannt, dass Platon zum Beispiel das Singen gewisser Tonarten verboten hat, weil das die Jünglinge im Staat verweichliche und die Soldaten den Mut verlieren würden und Ähnliches.
Warum das jedoch so ist, wie die Musik auf den Körper wirkt, darüber wird ebenso lange geforscht und gerungen.
Also diese Lebensgeister-Idee, die war ja seit der Antike virulent, obwohl man nicht genau wusste, was das eigentlich ist, diese Lebensgeister. Die konnte man nicht unter ein Mikroskop legen, wenn es das schon gegeben hätte. Man hat aber angenommen, dass es sie gibt und dass die Musik auf die Bewegung dieser Lebensgeister Einfluss nimmt. Also schnelle Musik bringt die Lebensgeister in raschere Bewegung, langsamere bremst gewissermaßen die Bewegung der Lebensgeister. Und das führt dann zu gewissen Affekten oder Affektänderungen.
Dass unsere Empfindungen, also unsere Seele, an diese Lebensgeister gebunden ist eine Vorstellung, die sich bis in die frühe Neuzeit, bis ins 17., 18. Jahrhundert hält. Genau wie die Annahme, dass unser Inneres von Flüssigkeiten bestimmt, von Flüssen durchzogen ist. Professor Alexander Pürges, Medizinhistoriker an der Universität Würzburg.
Das ist die sogenannte Temperamentenlehre oder Vier-Säfte-Lehre. Also die Idee, dass das, was den menschlichen Körper im Kern ausmacht, das eigentlich wichtig ist für Gesundheit, für Krankheit, für Lebensqualität, für Lebensdauer, dass das die Zusammensetzung der Säfte im Körper ist.
Schwarze und gelbe Galle, Blut und Schleim. Je nachdem, welche dieser Flüssigkeiten im Körper eines Menschen überwiegt, bestimmt seinen Charakter und lässt ihn auf äußere Einflüsse, also zum Beispiel Musik, anders reagieren. Das angestrebte Ideal ist, dass die Säfte im Gleichgewicht, die Geister im Gleichklang sind. Im 18. Jahrhundert ändert sich dieser Blick auf die menschliche Natur, die Erklärungsmuster für unser Verhalten wechseln. Arne Stollberg über eine neue Theorie.
Nach der eben die Nerven nicht Röhrchen sind, durch die diese Lebensgeister hindurch diffundieren, sondern dass die Nerven wirklich gespannte Fasern sind wie Saiten auf einer Geige.
Es sind die Nerven, die das menschliche Sein, Tun und Empfinden steuern. Und diese Fasern, die den Körper durchziehen, vibrieren, können in Schwingung versetzt werden. Sie reagieren auf äußere Einflüsse wie ein empfindliches Instrument. Diese neue Vorstellung verbreitete sich bis in die Alltagssprache, meint Arne Stollberg.
Ich bin verstimmt heute, ja? Oder ich habe eine Magenverstimmung. ich bin zart beseitet. All diese Formulierungen, die wir alle kennen, die tragen ja in sich immer noch diese Idee, der Körper ist ein Saiteninstrument.
Der menschliche Körper als Resonanzraum. Diese Vorstellung hilft auch andere Phänomene zu erklären. Zum Beispiel, wie entstehen Assoziationen? Wie kommen wir von einer Idee zur nächsten? Der englische Philosoph und Psychologe David Hartley hatte um 1750 folgende Idee dazu.
Sein Erklärungsmodell war tatsächlich das der Resonanz. Wenn wir einen Gedanken haben, dann schwingt im Gehirn eine Fiber, eine Saite, wenn man so will, und die setzt andere Saiten in Mitschwingung. Und so entsteht allmählich ein Komplex von Ideen, buchstäblich als Resonanz.
Auch das Mitfühlen, die Empathie, ließe sich mit dem Begriff der Resonanz besser verstehen. Gotthold Ephraim Lessing etwa beobachtete die emotionalen Reaktionen des Publikums, wenn auf der Bühne eine Tragödie gespielt wird.
Und er erklärt sich das mit dieser Seitenmetaphorik und sagt, naja, wenn auf der Bühne eine Person in einer negativen Lage sich befindet, dann schwingt gewissermaßen diese Seite bei mir mit, aber eben nicht so direkt, weil ich ja nur mitschwinge und nicht direkt betroffen bin sozusagen. Und das erklärt für ihn dieses ästhetische Erleben, wenn ich eine Tragödie anschaue. Und von da ist man natürlich sehr schnell bei diesem Kernbegriff des Mitleids. Mitleids wirklich als Resonanz. Ich leide mit. Der Begriff der Sympathie ist dann tatsächlich buchstäblich ein Mitschwingen.
Auch wenn mit zunehmender Kenntnis der menschlichen Anatomie immer deutlicher wurde, dass unser Inneres doch anders aussieht als das Innere einer Geige, blieben Vorstellungen wie die, unsere Nerven könnten zum Zerreißen gespannt sein, jedoch bestehen. Und sie veränderten auch die Musik, die im 18. Jahrhundert individueller, persönlicher, gefühlvoller wurde. Der Komponist, der das am weitesten vorantrieb, war Wolfgang Amadeus Mozart, der Musikwissenschaftler Dieter Borchmeier.
Musterbeispiel ist die Tamino's Bildnisarie. Soll die Empfindung Liebe sein? Er fragt sich, was ist das da, was in mir aufkommt? Es ist die Liebe, die entsteht. Und dieses Entstehen der Liebe, das ist etwas, was Mozart ganz unglaublich eingefangen hat in seinen Opern. Das war in dieser Weise früher eigentlich nicht so möglich.
Und genau diese Dynamisierung von Affekten ist eben etwas, was für diese Zeit sehr grundsätzlich und wichtig ist.
Im 19. Jahrhundert trieb ein Komponist wie Richard Wagner die Kunst, seine Zuhörerschaft in äußerste Spannung und Erregung zu versetzen, so weit, dass er nicht nur rauschhafte Zustimmung, sondern auch massive Ablehnung erntete. Die Forderung, Musik nicht mehr durch Resonanz im zart besaiteten Körper, sondern allein durch analytische Durchdringung aufzunehmen, entstand und beeinflusste wiederum Musik und Musikempfinden im 20. und 21. Jahrhundert. Aber bis heute ist allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz die Idee, dass Musik die Gefühle in uns wie Saiten zum Klingen bringt, nicht verstummt.
Eva-Maria Götz berichtete über die Wirkung von Musik auf unseren Körper und unsere Stimmung. Mehr dazu kann man nachlesen bei Arne Stolberg in dem kürzlich erschienenen Buch Figuren der Resonanz. Kleider machen Leute. Diese alte Redewendung ist nach wie vor gültig. Wer sich mit schicker Kleidung herausputzt, kommt besser an. Auf Partys, im Vorstellungsgespräch, beim Date. Dafür geben Frauen und Männer viel Geld aus. Der weltweite Umsatz für Bekleidung beträgt 2022 etwa 1,42 Billionen Euro. Was aber macht den Reiz von Mode aus? Warum ist Mode für viele Menschen so attraktiv? Diesen Fragen ist Mirko Smiljanic im Rahmen unserer Sommerserie zur Attraktivität nachgegangen.
Paris Fashion Week Anfang März 2022. Junge Models, perfekt gestylt, lässiger Gang, muffelige Miene, schreiten nach Staccato-Elektropop über den geschwungenen Catwalk und präsentieren die Spring-Summer-Kollektion 2022 des italienischen Modestars Miuccia Prada. Damit auch jeder das Label mit der Designerin Miuccia verbindet, heißt es schlicht Miu Miu.
Wir sehen hier ein Model, das einen ultra kurz geschnittenen grauen Wollpullover trägt, der aussieht wie ein Bikini-Bandeau-Top mit Ärmeln.
Dr. Katharina Rüß, Kulturanthropologin des Textilen an der Technischen Universität Dortmund.
Darunter trägt sie ein blaues Herrenhemd, ebenso kurz geschnitten, und das Ganze kombiniert mit einem ganz tief auf dem Beckenknochen sitzenden ultrakurzen beigen Minirock mit einem schlichten braunen Gürtel. Der Saum des Rocks sieht aus, als wäre er spontan mit einer Schere gekürzt worden. Die weißen Innentaschen schauen heraus und im Zentrum des ganzen Looks steht der lange, nackte Waschbrettbauchtorso des Models und die langen, schlanken Beine.
Miu Miu Miniröcke gelten bei vielen jungen und älteren Stars und Sternchen als letzter Schrei. Selbst Nicole Kidman, 54 Jahre alt, hat sich auf dem Cover von Vanity Fair entsprechend ablichten lassen. Sehr schick sind die Röcke, allerdings auch sehr teuer. Die Wollversion kostet etwa 2000 Euro.
Als nächstes sehen wir ein Ensemble aus einer grauen Lederjacke im Used-Look, einen braunen Wollpullover mit hellbraunem Hemd, kombiniert mit einem weiten, tiefsitzenden...
Mode, würde ich sagen, ist ein Verhalten, das dem Menschen eigen ist, das Aussehen zu verändern. Einerseits strategisch natürlich, aber auch aus Lust, aus Spiel. Natürlich kennen wir das aus der Tierwelt. Zum Beispiel das Chamäleon kann seine Farbe ändern, ja. Aber das ist Instinktverhalten. Und der Mensch sozusagen macht es freiwillig, um sich, ich sag's jetzt mal, über seine kreatürliche Geworfenheit zu erheben. Man hat ja dieses biologische Material, der Körper, mit dem man arbeitet. Da sind bestimmte Eigenschaften, die man sozusagen mitbekommen hat. Und die Mode ist dann eine Vielzahl von Techniken, die man anwenden kann, um dieses Aussehen nochmal zu gestalten.
Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der Business School Berlin.
Und natürlich macht man das nicht für sich, wie immer wieder gern behauptet wird, sondern selbstverständlich macht man das für andere. Wir sind alles soziale Wesen und jeder Mensch hat ein Interesse daran, möglichst positiv von außen wahrgenommen zu werden. Und ich sage nur, zum Glück haben wir die Mode, um darauf Einfluss zu nehmen, wie andere uns sehen.
Womit die Berliner Modewissenschaftlerin einen schwierigen Punkt anschneidet, einen unangenehmen und häufig tabuisierten Aspekt von Attraktivität und Schönheit.
Attraktivität ist einer der größten Faktoren für soziale Ungleichheit und da wird häufig nicht drüber gesprochen, weil Leute haben ein sehr schwieriges Verhältnis zu diesem Thema Schönheit. Also wenn man darüber spricht, kommen dann häufig solche Binsenweisheiten wie Schönheit liegt doch im Auge des Betrachters, darunter versteht ja jeder was anderes. Und das sind so sozial erwünschte Antworten, weil natürlich wäre es schön, wenn es so wäre. Trotzdem muss man sagen, Normschönheit ist ein sehr schmaler Korridor. Und vor allem für Frauen gilt es noch mal stärker als für Männer. Wenn wir mal ehrlich sind, wissen wir alle, was mit einer schönen Frau gemeint ist, was sie sozusagen für Merkmale mitbringen muss, um als schön zu gelten.
Schlanker Körper, glatte Haut, markante, hoch angesetzte Wangenknochen, symmetrisches, leicht herzförmiges Gesicht. Frauenzeitschriften lassen grüßen. Eine Funktion von Fashion besteht darin, vermeintlich fehlende oder mangelhaft ausgeprägte Schönheitskriterien bei Frauen und Männern zu kaschieren. Mode greift aber auch direkt in soziale Gefüge von Menschen ein, etwa indem sie Anpassung und Abgrenzung sichtbar macht, wie der Soziologe Georg Simmel schon 1905 in seinem Buch »Philosophie der Mode« beschrieben hat.
Da fungiert die Mode eben als ein Element, das Gruppen zusammenfügt oder mit dem man sich in Gruppen eingliedern möchte oder mit dem sich Gruppen auch wieder abgrenzen. Also es geht immer um diese Spannung, um diese Ambivalenz zwischen Dazugehören und Abgrenzen, aber auch Enthüllen und Verschleiern, Konformität und Rebellion.
Griffige Beispiele für Fashion als Rebellion sind die modischen Entwicklungen der 1960er Jahre, so die Dortmunder Kulturanthropologin Katharina Rüß.
Ja, da ging es um das Bedürfnis, sich zu solidarisieren mit der sogenannten nicht-westlichen Welt. Da kamen dann so folkloristische Elemente ins Spiel. Und zum anderen solidarisierte man sich mit der Working Class. Also man hat Arbeiterkleidung übernommen, die Jeans wäre da zu nennen, für Frauen und für Männer. Also es ging um die Befreiung von Restriktionen, die Abwehr und Abkehr auch der Geschlechterdualität im Sinne von Frauen tragen Röcke und Männer tragen Anzüge. Und alles Steife und Einengende wurde abgelehnt. Alles zu Saubere wurde abgelehnt, als zu konformistisch.
Manche modische Entwicklungen aus der Flower-Power-Periode haben sich mit den Jahrzehnten abgeschliffen. Geblieben sind aber zwei markante Punkte. In weiten Teilen der Gesellschaft ist es heute fast egal, wie eine Frau oder ein Mann sich kleidet. Den Zwang zu einem bestimmten Outfit gibt es nur noch in wenigen Gruppen. Und zweitens werden modische Elemente, die ursprünglich Protest ausdrückten, sofort in die Mainstream-Mode eingearbeitet. Punker und Rocker, deren Outfits immer auch Statements gegen Gesellschaft sind, finden ihre Hosen, Jacken und Stiefel auf den Fashion Weeks in Paris, Mailand und New York wieder. Was aber macht die Attraktivität von Mode überhaupt aus? Sind es die Schnitte oder die Stoffe? Auch. Eine größere und häufig kaum beachtete Rolle spielen Farben, so Professor Axel Büther, Farbforscher an der Bergischen Universität Wuppertal.
Zur Rolle der Farbe in der Mode muss man sagen, dass große Unternehmen mir immer sagen, so 80% von dem, was sie tun, ist tatsächlich neue Farben zu finden, weil tatsächlich die Farben das sind, was uns unterscheidet, warum wir Mode überhaupt haben. Die Funktion der Farbe ist die Verhaltenssteuerung. Das heißt, es gibt tatsächlich verschiedenste Farben, die wir sehen können. So ungefähr 20 Millionen kann ein Mensch sehen. Und je nachdem, was für Farben wir auch tragen, je nachdem versuchen wir das Verhalten unseres Gegenübers zu steuern und damit uns selbst natürlich auch wieder was Gutes zu tun.
Farben lassen sich in Farbkreisen ordnen. Der Schweizer Kunstpädagoge Johannes Itten hat während seiner Arbeit am Bauhaus in Weimar Anfang der 1920er Jahre einen solchen Farbkreis entwickelt. Er unterscheidet die Primärfarben Blau, Rot und Gelb, die Sekundärfarben Violett, Orange und Grün sowie die Tertiärfarben, die jeweils Mischungen sind aus einer Primär- und einer Sekundärfarbe. Insgesamt stehen so 12 Farben zur Verfügung, die jeweils wieder miteinander gemischt fast unendlich viele Farbnuancen erzeugen. Für die Modeindustrie ist nun die psychologische Wirkung der Farbe wichtig.
Ja, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen. Es ist so ein grauer Tag und ich fühle mich auch nicht gut, dann ziehe ich mich in Tarnfarben an. Also so grau ist da immer sehr beliebt oder auch irgendwie so Khaki-Farben. Und dann kann ich verschwinden. Ich werde kaum wahrgenommen, kaum gesehen. Da haben wir auch Experimente zu durchgeführt. Das ist tatsächlich eine Farbe, mit der man sehr für sich bleiben kann.
Ganz anders wirkt die Farbe Rot.
Das Rot ist eine ganz besondere Farbe für uns. Das ist die Farbe, die wir auch tatsächlich im Mittelpunkt der Netzhaut haben, in der Fovea centralis. Also die Farbe, die auch evolutionär für uns die größte Bedeutung hat. Die hat was mit Blut zu tun, die hat was mit Erregung zu tun, die hat was mit Sex, mit Aggression, mit Hass zu tun. Das ist also eine Farbe, wo wir sofort hingucken müssen, die alle Blicke so wie magisch auf sich zieht.
Frauen mit rotem Lippenstift ziehen die Blicke von Männern und Frauen auf sich. Sie können nicht anders. Die Evolution hat es so eingerichtet. Mit Farben lassen sich aber nicht nur andere Personen beeinflussen. Farben liefern immer auch Informationen über die Träger der Kleidung.
Was ich mache in meinen Experimenten ist tatsächlich, ich lasse dann Personen, ganze Gruppen, manchmal 30, 40 Personen ihren Kleiderschrank ausräumen, also einen Farbkreis bilden, die sehr schön sortieren, so weiß, schwarz, grau und dann die Buntfarben. Und dann lasse ich andere wiederum sagen, okay, schätz doch mal Persönlichkeitseigenschaften von diesen Menschen oder versuch den mal in ein soziokulturelles Milieu einzuordnen. Dann sieht man auch schon, was Mode eigentlich macht. Und das funktioniert so gut, dass die Menschen total verblüfft sind hinterher. Also wie viel man von den Kleidungsfarben tatsächlich über die Persönlichkeit oder auch über ein soziokulturelles Milieu ableiten kann.
Sozialökologische Milieus bevorzugen eher Naturfarben, Braun, Rot und Ockertöne, die weder gesättigt sind noch leuchten. In den Kleiderschränken konservativer Menschen überwiegen Schwarz und Weiß, Grau und Braun. Bei progressiven Milieus kommen gehäuft Violett, Rosa und Orange vor. Wer die Wirkung von Farben kennt, kann sie gezielt einsetzen, was bei Politikerinnen und Politikern regelmäßig gemacht wird. Stichwort Politik. Modische Entwicklungen verlaufen auch im vergleichsweise kleinen Europa keineswegs einheitlich. Ein Blick in die Parlamente von Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland reicht und schon werden Unterschiede deutlich. In Paris, Rom und Madrid sind weibliche Abgeordnete tendenziell modischer, manchmal auch auffälliger gekleidet als in Berlin. Das ist keineswegs despektierlich gemeint. Es fällt einfach auf. Warum ist das so? Die Gründe dafür lassen sich kulturhistorisch erklären und gehen zurück in die Zeit des aufkommenden Protestantismus. Max Weber hat dies Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« thematisiert, so Katharina Rüß.
Zu protestantischen Werten zählen Arbeitsethos, Askese und Bescheidenheit. Natürlich gibt es im Protestantismus diverse Strömungen. Die Lutheraner kann man zum Beispiel nicht mit den Calvinisten vergleichen. Webers Vorstellung vom Protestantismus deckt sich vor allem mit den Werten der Calvinisten, die besonders für Askese, Demut und die Vorstellung stehen, dass sich eben in einem erfolgreichen Unternehmertum Gottes Gnade zeigt.
In protestantisch geprägten Regionen entwickelte sich eine bis heute nachhallende Skepsis gegenüber allem Schillernden und Dekorativen, die es so in katholischen Ländern nicht gab. Mehr Sein als Schein ist eine Gedankenfigur dieser kulturellen Entwicklung. Nur das Sein sei wichtig und habe Bestand. Wer dem Schein anhängt, sei hohl, dumm und leer.
Und diese Vorstellung findet sich auch zum Teil im Marxismus, wo ja auch der Warenfetischismus eine Rolle spielt und eben die Waren, die verführen und vom wesentlichen Bewusstsein, vom Klassenbewusstsein ablenken, ja auch verdammt werden. Und man muss auch sagen, dass besonders in Deutschland Mode mit Überfluss und Eitelkeit assoziiert wird. Und das ist eben in Ländern wie zum Beispiel Frankreich etwas anders.
Warenfetischismus, ein schöner Übergang zum nächsten Aspekt von Mode. Was sich Karl Marx kaum vorstellen konnte, ist heute Realität. Eine Industrie, die Kleidung in so gigantischer Überproduktion herstellt, dass ein großer Teil fabrikneu auf dem Müll landet. In Deutschland jährlich mehr als 200 Millionen Kleidungsstücke. Und eine Kundschaft, die Kleidung kauft, ohne sie je zu benutzen. Irgendwann ist der Kleiderschrank voll, das große Wegwerfen beginnt, gefolgt vom großen Neukauf. Worin liegt der Reiz, sich ständig neue Kleidung zu kaufen? Erstens ist sie mittlerweile für viele Menschen erschwinglich und zweitens entsteht beim Kauf von Konsumartikeln allgemein ein wohliges Glücksgefühl. Dopamin flutet den Körper und die Käuferin bzw. der Käufer fühlen sich federleicht und happy. Leider hält dieser Zustand nur wenige Stunden an, schnell online das nächste Schnäppchen bestellen und so weiter. Wer diesen Kaufzwang unterbrechen will, benötigt andere Werte.
Wir müssen versuchen, junge Menschen vor allem auch zu erziehen in einer Art und Weise, dass dieses Glücksgefühl, dieses Auslösegefühl, was bei uns heißt kaufen, ersetzt wird durch andere Dinge.
Martina Glomp, Professorin für Modedesign an der Hochschule Hannover.
Gemeinsam Kleidung erstellen, das kann total glücklich machen. Das erste Mal im Leben, sich selbst ein Kleidungsstück gefertigt zu haben, was passt, worin man sich wohlfühlt und was für einen eine ganz besondere Geschichte hat, das löst wahre Glücksgefühle aus.
Kleidung selbst zu schneidern dauert länger, die Preise liegen möglicherweise über denen der üblichen Wegwerfware, dafür ist aber die Qualität häufig besser. Hosen und Jacken, Blusen und Pullover lassen sich länger tragen, sind ökologisch also nachhaltiger. Klingt gut, funktioniert aber nur mit einer Einstellung, die nicht so ganz in unsere Zeit passt, mit Bescheidenheit.
Die Bescheidenheit im Konsum von Dingen wiederzufinden. Das heißt auch zufrieden zu sein als Konsumentin mit dem, was man hat oder mit dem, was man vielleicht gerne für sich wünscht, abzuschließen, weil es vielleicht nicht ein echter Wunsch ist.
Und noch etwas lässt sich so erreichen. Individualität.
Man muss mit sich selbst zufrieden sein und auch mal akzeptieren. Ich sehe halt ein bisschen Panne aus. Ich sehe vielleicht nicht ganz so aus, wie in den Medien mir das als Ideal vorgeführt wird, aber ich bin zufrieden und fühle mich attraktiv und kann das durch Kleidung auch unterstützen. Das ist aber nicht unbedingt die Kleidung, die mir diese Medien suggerieren.
Oder Fashion Weeks wie die in Paris mit den ebenso kurzen wie teuren Mio Mio Miniröcken. Bis Mode wirklich nachhaltig und individuell wird, ist es noch ein weiter Weg. Niemand hat das Gegenteil behauptet.
Einblicke in die Modewelt und Modeforschung waren das von Mirko Smiljanic. Und damit verlassen wir den Laufsteg der Kultur- und Sozialwissenschaften für heute. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.